Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Für die 23. Episode meines Podcasts habe ich mich mit Sascha Kampmeier unterhalten. Sascha hat nun nicht direkt etwas mit Kunst zu tun. Aber auch wenn dieses Format das Kunstgespräch heißt, so werde ich doch auch hin und wieder Gesprächspartner einladen, deren Geschichte, Wissen und Positionierung ich spannend finde, obwohl sie nicht unmittelbar der Kunst zuzuordnen sind. Sascha Kampmeier hat vor einigen Jahren in Hamburg das Geschäft Vater und Sohn aufgemacht. Ein Laden, der sich ausschließlich hochwertige Bekleidung für Männer verschrieben hat. Und zwar für echte Männer. Er bietet Klamotten an, wie sie unsere Großväter oder auch Cowboys zur Arbeit getragen haben. Diese werden meist in kleinen Manufakturen in Japan, den USA und Europa gefertigt, halten eine Menge aus und heben sich allein schon durch diese Art der fairen Produktion und bei guter Pflege lebenslange Haltbarkeit ab vom geizoptimierten Massenhandel. Natürlich gehören nicht nur harte Kerle alter Schule zu Saschas Kundschaft. In sein Geschäft kommen sicherlich wenige, die ihren Lebensunterhalt mit schwerer körperlicher Arbeit verdienen. Das ist aber auch nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass seine Käufer eben oft auch Verantwortung übernehmen und Haltung beweisen in einer krass überzogenen Konsumgesellschaft zwischen dem Wahnsinn von Black Friday und Cyber Monday. Mit Sascha spreche ich daher auch über die Veränderung des Marktes, heutiges Käuferverhalten und das brutale Ausschlachten jedes Trends bis hin zur vollkommenen Übersättigung, selbst in den Nischen. Also das ist mit Sicherheit nicht nur ein Podcast für Denim-Nerds und Freunde der Rückkehr des Handwerks, sondern auch empfehlenswert für den Kulturinteressierten, denn viele der Themen, die wir besprechen, haben dann doch eine ganze Menge mit dem Geschäft, mit der Kunst zu tun. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk@heliumcowboy.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk abonniert und bewertet, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
Helium Talk. Helium Talk. Gute Klamotten fand ich immer irgendwie wichtig. Mhm. So, ne? Und das kam durch meinen Vater und durch meinen Opa. Okay. Ganz viel. So, ne? Die haben immer gesagt, du kauf doch bitte einfach nur einmal richtig und dann muss er nicht öfter Quatsch kaufen. So, ne? Und so kam das so ein bisschen. Und dann hatte ich ja noch zwei Geschäftspartner, das kam alles so zusammen. Mhm. Und dann haben wir entschieden, den Laden zu machen.
Einfach. Das war wann nochmal?
2013.
2013. Das heißt, das ist ja auch in so einer Zeit entstanden, in der wir uns heute auch befinden, wo auf einmal wieder so das Handwerkliche und das Handgemachte ein bisschen mehr in den Vordergrund kam und eine gewisse höhere Bedeutung bekam beim Konsumenten. Oder habt ihr das damals auch gar nicht so gesehen?
Ja, das ging ja schon so los. Mhm. Das ging schon so los. Man hat das schon früh gemerkt, dass Leute irgendwann halt anfingen, auf die Nahrung wurde mehr geachtet. Ja, also ob das jetzt gut ist, dass bei einem Discounter Bio liegt, aber es ist irgendwas passiert. Mhm. Es ist irgendwas passiert. Leute haben sich mehr Gedanken darüber gemacht, was nehme ich überhaupt zu mir? Und dann kam das auch ein bisschen mit der Kleidung. Ja. Das, was aber anfänglich mehr so individualistisch gedacht war, mhm. Das muss ich ja sagen, ich bin ja leider auch so ein bisschen der Motzkopf der Szene ganz oft, so, weil ich das ja auch ganz oft so manchmal in Frage stelle, das, was alle so besprechen, ich möchte gern individuell sein, ich möchte gern dies und das machen. Das, was du halt überall hörst, genauso auch beim Tätowiertsein, wie auch immer. Das ist, man hat wenig mit Individualismus zu tun, dann eigentlich schon. Denen gefällt dieser Look und dann ist das nachher auch eine Red Wing Army oder eine Denim Army oder was
auch immer. Ja, es ist halt, ist natürlich auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass alles immer gleich relativ groß wird. Also ich meine, wenn ich so überlege, also also Kleidung und ein bestimmter Stil war immer schon wichtig, schon in der Jugend. Da hat man sich halt vielleicht früher noch mehr als heute, als wir groß geworden sind, irgendeiner Bewegung auch angeschlossen. Man war entweder mehr Punk oder Wave oder Ted oder was auch immer. Es war nur damals unglaublich schwer, sich nicht als Punk, aber und auch nicht als Popper, aber diese ganzen Zwischenszenen sich so zu kleiden. Ich erinnere mich dran, dass in meiner Phase, als ich so dem Rockabilly verfallen bin, dass es da unglaublich schwer war, in Köln so Kreppschuhe zu bekommen, Kreppsohlenschuhe und sowas. Das musstest du irgendwie alles aus England bekommen. Und inzwischen ist natürlich auch immer eine ganz hohe Verfügbarkeit. Und dann gibt's einen Laden wie Vater und Sohn. In Hamburg gibt's ja auch den Riders Room, der auch sehr gut ist. Genau. Und damit ist so eine Stadt ja eigentlich auch abgedeckt, denkt man. aber irgendwann kommt man halt auf Veranstaltungen, wo mehr und mehr Leute so rumlaufen. Genau mit dem Tätowieren war früher wirklich mal ein Zeichen von Individualität und irgendwann wird es halt so ein Massenphänomen. Ich will das aber gar nicht werten. Oder wertet ihr das? Ist das ein Grund für dich auch zu sagen, das ist alles ein bisschen viel heutzutage?
Ja, also das ist genau das Ding, das was du sagst, ne, mit dem Werten. Ich werte das sehr wohl. So, ich bin ein Typ, der emotional ist. So. Ich sag, wenn mir irgendwas passt und wenn mir irgendwas nicht so passt, ob ich irgendwas mag oder ob ich irgendwas nicht so mag. Und mir ist es tatsächlich too much geworden, so ganz ehrlich. Ich habe heute noch mit einem guten alten Freund gesprochen über tätowiert sein, Tätowierung. Früher hatte so ein Tätowiershop hatte was Magisches, ne? Das war irgendwie so, du bist da reingegangen und dann war das so, Alter, tätowierte Typen ohne Ende so, ne?
Ja, aber ein bisschen großen Respekt davor.
Ja, absolut. Und heute, also, da muss ich gar nicht ausführen, wie das alles ist. Ja. Ne? Da komme ich auf irgendwie zum Konzert und mit meinen Anfang 40 und ich bin relativ tätowiert und dann komme ich dahin, dann sind da 18-Jährige. Die haben Hals und Hände tätowiert, sonst nichts, aber das haben die tätowiert. Und, was kommt jetzt?
Also ich bin da ganz guter Dinge, die Generation meines Ältesten, der ist jetzt 20, 21, der ist kaum eine tätowiert.
Ja, das ist genau das. Die haben da keinen Bock drauf. Ja.
Also, finde ich auch okay. Ja, also ich glaube, dass unsere Trends heutzutage immer schneller kommen und schneller groß werden, schneller vergehen. Das ist in allen Bereichen so. Das ist auch gern ein Thema, was ich hier im Podcast anspreche. Und darum, wenn man sich fragt, warum, was du jetzt ausgerechnet im Kunstpodcast machst, das ist eines meiner Lieblingsthemen in fast jedem meiner Podcasts, ist diese massive Übersättigung und dieses Trends zu schnell hochtreiben. Wir haben zum Beispiel auch eine unglaublich hohe Dichte an Galerien, obwohl der Markt seit vielen Jahren eine Abwärtsbewegung ist, gerade für diesen Mittelstand. Wir haben auch in Hamburg und auch in Berlin und überall eine totale Übersättigung an Kunst und Künstlern. Ich hatte in einem meiner Podcasts den Rick Reinking hier im Gespräch. Das ist ein sehr bekannter Kunstsammler, noch ein guter Freund von mir. Und da haben wir das kurz angesprochen. Und da brachte er so einen ganz bösen Begriff ins Spiel. Er sprach nämlich von mit der Kunst, die heutzutage produziert wird, die Massen von Kunst zu produzieren, haben wir bald ein Entsorgungsproblem. Das kennen wir eigentlich nur von anderen Sachen, aus dem Konsum. Aber genauso ist es halt auch in der Kunst und genauso ist es überall. Du hast einen Burgerladen und auf einmal hast du 3000. Ich kann das verstehen, dass das dann irgendwann schwierig wird. Aber trotzdem habt ihr es ja geschafft, damals euch relativ schnell zu unterscheiden und auch, ich habe das natürlich auch mal so ein bisschen recherchiert. Also zum einen verfolge ich es natürlich selber, die Kleidung, die ihr anbietet, die trage ich auch gerne. Ja. Aber ihr seid ja relativ schnell zu so einem Haushaltsnamen in Deutschland geworden,
in der Szene. Das ist tatsächlich so. Das haben wir aber gar nicht mitbekommen. Also bin ich ganz ehrlich, das haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Im Nachhinein, wenn ich jetzt das alles mir so ein bisschen anschaue, haben wir, und das ist jetzt überhaupt nicht überheblich gemeint, aber wir haben für viele Dinge die Türen und Tore geöffnet. Also gerade was so japanische Sachen angeht, gerade so gewisse Marken. Es gab vorher schon Laden zum Beispiel, den ich wirklich sehr mag, ist der DC Form Berlin. Der Daniel macht das schon ganz lange mit japanischen Denim. Ein super Shop, ein super Typ, alles. Ne? Wir waren aber immer noch so die Typen, die so ein bisschen anders die Leute abgeholt haben. Ich kann es dir gar nicht sagen, wieso das so war oder warum oder wieso und weshalb. Vielleicht, weil wir auch nicht irgendwie eine spezielle Sache abgedeckt haben. Also mein ehemaliger Geschäftspartner To, der war halt, der mochte gern so diese Filzen-Nummer und so weiter. Stefan war wieder ein bisschen modischer und ich war halt komplett was anderes. Also ich kam aus dem Metal, von Skateboarding, von dem ganzen Kram. Das waren komplett andere Dinge. Wir wollten also weder Rockabilly noch sonst irgendwas haben. Wir wollten einfach nur gute Klamotte machen. Mhm. So. Und damit haben wir einige dann, glaube ich, schon angesprochen und auch gut abgeholt. Jetzt im Nachhinein haben wir auf einmal Brands gezeigt, die jetzt andere natürlich, dadurch, dass viel schon passiert ist, die halt locker auch dann führen können, zeigen können. Aber und das nochmal, das habe ich eben auch schon gesagt, das ist überhaupt nicht überheblich gemeint, aber wir haben einfach, wir waren ein bisschen mutiger und dafür einfach ein bisschen Risiko, war wesentlich mehr Risiko am Ende da, aber wir haben halt Kunden auf verschiedene Sachen einfach aufmerksam gemacht. Und das, was du meinst mit Übersättigung und Entsorgung, ist genau so ein Ding. Natürlich haben wir auf gar keinen Fall das Rad neu erfunden. Das, wir waren drei Typen, die einen Shop eröffnet haben, wie es ja auch schon vor etlichen Jahren den Gasoline Alley in München gibt. Und der Sven von Riders Room ist auch ein Vorreiter von dem ganzen Ding. Bei uns war es einfach nur ein bisschen anders. Trotz alledem haben wir aber irgendetwas wohl gemacht. Und zwar, ich glaube, das Gefühl, dass die Leute dachten, ah, da kommen die drei Typen. Die haben irgendwie vielleicht einen guten Geschmack. Die sind einfach, denen sind die Konventionen egal, die machen das.
Ja.
Mache ich auch.
Ja.
So, und das, jetzt kommt das Problem. Ich glaube, da hat man sich selber so ein bisschen das, wir haben es so vorgemacht und viele, also in den letzten 5 Jahren sind unglaublich viele Läden aus dem Boden geschossen. Herren hier, Männer das, blibla und ne, ohne ja, Ende.
Vielleicht waren Männer so ein Markt, den man noch nicht so richtig angezapft hatte, was das ja angeht. Ne?
Total. Ne? Und das ist komplett losgeschossen. Und dann war man schon, ich war da schon so ein bisschen, okay, also so einfach war es jetzt auch nicht, ja, und ist es auch immer noch nicht. Ja, das muss man einfach auch sagen. Mhm. Ja, ich fand schon, das war übersättigend und ich bin davon tatsächlich mehr als gelangweilt. So. Gelangweilt und auch tatsächlich genervt, weil das halt einfach so, ist das wirklich dann alles, was passiert?
Ne, man wird vielleicht dann auch so ein Teil des ganzen Konsumrats, den man hat, für den man versucht hat zu entfliehen. Ne? Also ich meine, ich denke mal, dass. Also ohne, dass wir uns beide jetzt wirklich kennen und so denke ich mal, dass du bei dem Begriff Black Friday gleich Pickel und Ausschlag bekommst,
völlig,
ja. Dass es halt heutzutage in dieser Gesellschaft tatsächlich nur noch um schneller und schnell Dasein geht, dass auch so eine Geduld nicht mehr da ist, also was bestellen, was vielleicht erst in 3 Wochen aus Japan kommt oder noch gefertigt werden muss, das ist natürlich so eine,
noch mal zu, ja.
Ja, ja, aber das ist natürlich so eine, also bei all dem, was ich vorhin gesagt habe, die Kunst, was so die Übersättigung zu den Markt angeht, bist du prinzipiell im Kunst, halt bist du immer noch in einem Bereich, der unglaublich viel Geduld verlangt. Mhm. Ich mache 16 Jahre lang eine Galerie und das hat gedauert, bis man das erste Mal dann auch mal ein bisschen Geld verdient damit. Es dauert, ein Bild zu machen. Ne? Es gibt natürlich, klar, auch Künstler, die arbeiten relativ schnell, aber in der Regel ist das alles so ein Produktionszyklus, der sehr lange dauert. Was ich heutzutage feststelle, ist, dass viele Künstler diese Geduld nicht mehr haben. Man postet was auf Instagram und dann geht man davon aus, dass genug Leute mitbekommen, dass man relativ schnell entweder das Bild verkauft oder Kunden bekommt und eine Galerie bekommt. Und wenn du als Galeriekünstler aufbaust, dann gehst du ja davon aus, dass das Jahre dauert. So. Und ich denke, dass es bei euch im Einzelhandel inzwischen natürlich auch deswegen schwierig ist, dass vielleicht auch Leute zu euch kommen, die sagen, ja, aber das kann ich auch schneller im Internet bestellen. Aber da fehlt natürlich alles, was du vorhin gesagt hast, was irgendwie dazu gehört, auch was dieses Gefühl angeht, ne?
Also. Ja, also gerade was du meintest, so bestellen und es gibt Dinge, die passieren zwischen einem Laden und da, wo ich es bestellt habe, und dem Kunden. Und das sind ganz oft Dinge, die man selber gar nicht so beeinflussen kann. Also gerade jetzt, wenn ich Kunden habe, die bei mir genau in der Zeit so bestellt haben, wo der Black Friday und der Cyber Monday so dazwischen sind, ja. Die müssen sich darauf einstellen, länger zu warten. So. Und dafür kann ich rein gar nichts. Ja. Und da merkt man schon, dass da ist die Ungeduld, also ich habe es heute Abend bestellt, eigentlich muss es morgen früh da sein. Mhm. Das kann ich gar nicht abbilden. Ich bin einer. Ich habe ab und zu meine Aushilfe. Ich bin einer. Das geht gar nicht.
Das heißt, ihr habt euch irgendwann von den 3 Mann, die das machen, runterreduziert. Die
genau.
Jungs, was haben die gemacht eigentlich so beruflich?
To ist hatte lange Zeit eine Krankheit, ist aber jetzt da, wo ich, wir haben noch Kontakt, der ist da, wo er glücklich ist, so empfinde ich es, wenn ich ihn sehe, ist er immer eigentlich sehr, sehr glücklich, der ist wieder im jetzt im Filmbusiness, ja, also arbeitet hier für einige Serien.
Okay.
Und Stefan, der hat immer noch seine Agentur und gar nicht so weit von hier, den Blue Legend Shop.
Ah, okay.
Der ist hier vorne, ne? Also wir haben uns einfach Also wie ich sage, wir haben alle noch Kontakt, so alles okay. Es sind halt einfach nur andere Interessen, die wir haben, ja. Und manchmal muss man einfach auch die eine oder andere wirtschaftliche Entscheidung treffen, damit das halt irgendwie weiter vorangeht. Ne? Viele haben das jetzt auch gelesen, dass wir schließen ja unser Ladenlokal zum 31.12. Aber der Online-Shop geht weiter. Zwar anders, ja, aber das hat einfach mit, das sind ein paar Faktoren. Der hauptsächliche Faktor ist, ich bin ganz schön müde. Ich bin ganz schön leer. Und wenn ich müde und wenn ich leer bin, dann bringe ich nicht das, was ich eigentlich gerne machen würde und wollen, also auch, was ich auch will. Ja, das ist eigentlich so einer der Hauptfaktoren. Ich bin platt. So, das ist einfach so das Ding. Ich möchte, oder was wir gerade, wo wir gerade dabei sind, meine Frau und ich, wir erfinden so ein bisschen Vater und Sohn anders neu. Ja, okay. Also der Online-Shop kommt auf eine andere Plattform, kommt ein komplett anderes Gesicht, wird das Shipping wird anders gehandelt. All die Dinge, wo wir jetzt merken, da können wir, das können wir besser. Ja, da sind wir gerade dran, das zu bearbeiten. Und wie ich ja bereits sagte, wir sind 2018, ne? Wir sind 2016 aus der Stadt weggezogen.
Mhm. Also du und deine
Meine Frau und ich, ganz genau. Weil wir tatsächlich auch müde waren. Ja, das ist einfach sehr viel. Vorher war das Ladenlokal direkt an meiner Wohnung und es gab überhaupt.
Das war es als noch hier in Eppen.
Nee. Genau, Eimsbüttel.
Eimsbüttel war.
Eppendorfer Weg, genau. Es gab halt keine. Ich schließe den Laden zu, drehe mich theoretisch um und bin zu Hause. Es gab also gar nicht irgendwie so diese Erholungsphase oder wo ich mal ganz kurz abschalten konnte.
Ja, aber wenn man sowas am Anfang macht, dann ist ja auch mal so ein bisschen ein gewisses High dabei. Dann ist das ja vielleicht auch noch ganz geil.
Absolut, absolut. Aber mit der Zeit merkt man auch, okay, so eigentlich ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Koblenz. Und
wo genau?
Andernach.
Ah ja,
andere
ja gut, ich meine, Rheinländer unter sich.
Ne? Genau. und ich mag das.
Ja.
Ich mag diese kleinen Städte. Und sowas haben wir gesucht und haben wir auch was ganz Tolles gefunden. Ja, und unser Plan ist natürlich
Du postest auch immer Fotos von draußen. Blick auf Feld. Ja, das mache ich auch immer von meinem Haus.
Ich mag alle Produkte, aber ich muss nicht jedes Mal ein Produkt posten, denn ich hab das Gefühl, der Laden ist mehr als so ein Produkt. Der Laden ist halt auch ein Gefühl. Wir sind da relativ persönlich, was wir zeigen, worüber wir sprechen, wie ich die Leute anspreche. Das unterscheidet das, was wir tun, gegenüber anderen Shops ganz oft. Wir versuchen schon, das alles auf einer ganz anderen Ebene zu halten. Manche mögen das, vielleicht einige, das ist ja auch völlig in Ordnung, andere nicht. Und Vater und Sohn 2.0 ist der Online-Shop mit einem komplett neuen Gesicht, also wird sich einiges ändern, plus ein kleiner Workshop auf unserem Grundstück.
Also
wir haben eine ziemlich große Auffahrt und da ist ein Platz vorne, da kommt eine Holzhütte drauf und da kommt der Workshop rein. Meine Frau hat auch ein kleines Label, kommt ihre Werkstatt rein.
Label Klamotten oder?
Sie macht Taschen und Accessoires aus Leder, Talon Made. Und da gibt es so einmal im Monat oder einmal alle 6 Wochen, Samstag wird da geöffnet, Kaffee und Kuchen, Leute können Klamotte anprobieren, ja oder nein, ist egal. So wollen wir das ein bisschen machen.
Also ein bisschen wird es ja auch fehlen, mit den Leuten noch den Kontakt zu haben.
Deswegen gibt es so diese Workshop immer.
Ja, also guck mal, wir beide sind ja zum Beispiel hier zusammengekommen heute, weil ein Freund von mir, mit dem ich bei St. Pauli stehe, der Michael Hein, der Heini, der auch Podcast macht und auch mich ein bisschen so zum Podcast gebracht hat, das muss man natürlich dazu sagen, mir irgendwann gesagt hat, dass du Interesse daran hast, mal Podcasts zu machen oder er dir vorgeschlagen hat, dass es Sinn machen würde, weil ich glaube, den Podcast aus dem Bereich gibt es noch nicht so richtig. Und wir dann einfach gesagt haben, wir machen das mal zusammen, einfach auch so, damit du das mal sehen kannst. Aber das zeigt ja schon wieder, dass dieses menschliche, dieses persönliche Element, das wirst du online ja einfach nicht mehr haben.
Genau,
Und dass das natürlich irgendwas sein kann, was dir dann auf einmal relativ schnell fehlt
bei aller Müdigkeit. Das stimmt auch. Aber die Leute, also wir werden ja nicht komplett weg sein, denn der Plan ist, ab und zu schon mal einen Pop-Up-Shop auch mal wieder in der Stadt hier zu machen oder auch in einer anderen Stadt. Ja, also mir fehlt das natürlich. Ich liebe meine Kunden alle. Also wirklich, das macht auch viel Spaß. trotz alledem ist es so ein ständiges Hustling. Du siehst selber, du bist auch grau geworden. Und ich bin jetzt auch 42. Heute war ich noch im Café.
Morgen warst du noch schwarz, ja, und jetzt schwarze Haare und jetzt bist du schon grau.
Heute Morgen war ich schon im Café und dann meinte die junge Frau, der das Kaffee gehört, so, wie alt bist du eigentlich? So 42. Ich so, okay. Ich so, das war jetzt sehr nett gesagt. Ja, dein Bart ist so grau. Ich so, ja, das stimmt auch. Und das ist auch wirklich so geworden. Also in den letzten zwei Jahren ist der rapide ergraut.
Ich behaupte das auch, ich bin ja schon vor vielen Jahren ergraut, aber ich behaupte auch, dass das ganz viel mit dem Stress, den ich damals zu tun hatte. Jetzt ist es natürlich, meine ganze absolut, Männer in meiner Familie sind alle irgendwann ganz weiß. Es
wird nicht mehr schwarz, ja.
Nee.
Ja.
Aber das stimmt, ich hatte das schon auch mit 30, Mitte 30. Ja, super Stressjob und dann auf einmal, dann war es noch ganz niedlich, guck mal, die ersten grauen Haare und irgendwann guckt meine Frau mich an und sagt, kannst du den Bart mal abnehmen, du siehst aus wie dein Vater.
Das ist verrückt, ne, wenn man das erste Mal so sieht. Ohne Quatsch, ich habe das auch heute gesagt. Ich bin letztens am Schaufenster vorbeigegangen und habe gelacht und habe mich dabei gesehen und dachte, mein Vater. So ganz, ne? Das kommt, ja, das kommt. Aber das ist halt einfach so, nochmal um auf diese ganze Übersättigung und so weiter und warum wir das zumachen und so weiter und so fort. Dazu kommt einfach so ein bisschen auf die Gesundheit achten, ne? So Vorzeichen bedenken, was kann man tun. Ne? Es gibt einfach immer so familiäre Dinge, die man mitbekommt, auf die man dann irgendwann achten muss. Mhm. Naja, und das Übersättigungsding ist einfach, es gibt zu viele Shops, das meine ich jetzt ernst, es gibt in Deutschland zu viele Shops, die versuchen, wie ein Vater und Sohn zu sein, die versuchen, wie ein Bock und Schild zu sein, den ich auch sehr schätze, okay. Wie ein Statement in München, all sowas. Und das geht auch bis zum gewissen Teil, aber dafür ist Deutschland und der Konsument Deutschland, der deutsche Konsument ist komplett anders als alle anderen Konsumenten, die ich kenne, in anderen Ländern. Dafür ist das zu klein.
Ja.
Dafür ist der deutsche Konsument nicht der Konsument. Der deutsche Konsum ist, das ergeben jahrzehntelange Studien, der deutsche Konsument, der Konsum ist auf Preis ausgelegt.
Ja.
Das ist das,
warum. Geiz ist geil.
Ja, und das funktioniert in keinem Land so wie in Deutschland. Ja. Das ist einfach Fakt. Und da sind so Läden wie wir hochpreisig, klein. Das ist knackig.
Das ist tatsächlich was ich versuche, also worüber ich mich auch wahnsinnig aufregen kann, kann ich mich auch wahnsinnig über aufregen. Das ist genau dieser Punkt, dass man immer schnell was kauft, was man nicht mehr braucht. Wir haben in Hamburg ja jetzt so einen Laden, Stückgut heißt der, und verpackt einkaufen. Der sitzt in der Rindermarkthalle und die haben noch einen anderen Laden, wo sie angefangen haben, ich glaube in Ottensen, wo man tatsächlich alles unverpackt einkauft. Mhm. Es hat damit zu tun, ich meine, ich habe ja zwei Kinder, die ich beide versuche, in dem Bewusstsein zu erziehen, dass wir nur diese eine Umwelt haben, da muss man gar nicht öko oder grün sein. Das ist halt so. Aber das hat nicht nur was mit Plastikmüll und Vermeidung zu tun, sondern das ist auch ganz viel damit zu tun, was man kauft für sich. Also und gerade im Bereich Kleidung, das ist natürlich auch sehr, sehr menschlich, sich gerne gut kleiden zu wollen, aber wenn du dir anguckst, was es da für ein Ramsch gibt und das ist halt was, warum soll es, was bei mir im Kunstbereich gilt, kauft ihr was und alle Leute, also bei mir kaufen die Leute ein Bild und sagen, ja, aber ich habe jetzt schon eins. So, ne? Oder ich habe jetzt zu viele, jetzt habe ich schon 10 und meine Wand ist voll und sowas. Da wird nicht weggestellt oder weggehängt oder sowas. Also ich komme aus einem Bereich, in dem das ganz wichtig ist, dass man sowas hat, was man länger bewahrt. Aber Autos werden früh aussortiert, werden ständig. Ich weiß nicht, was fährst du für ein Auto?
Oh Gott, ja, völlig alt. Ja. Total rot, weil es mir egal ist.
Ja, klar. Aber und wenn man das schafft, so ein bisschen daran zu rütteln, dann ist das vielleicht auch so ein Bewusstsein, was so ein Laden wie Vater und Sohn weitergeben kann. Natürlich ist das teuer und natürlich kommen auch Leute und sagen, das kann ich mir nicht leisten. Absolut. Auch wenn man dann sagt, okay, aber vielleicht hält die Jeans auch 3 Jahre länger, als die du sonst gekauft hast. Aber habt ihr denn auch, sind denn eure Kunden oder man kann ja, wenn ich auch so im Riders Room zum Beispiel bin, da bin ich öfter als bei euch gewesen, weil der Olli wohnt bei mir in der Straße und wir kennen uns daher und also ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig oft, aber wenn man da ist, ist es halt auch immer anders als in einem Geschäft zu sein. Man ist halt da und man unterhält sich, man kann auch mal hingehen, auch wenn man nichts kaufen will, aber es fühlt sich gut an und man ist gleich auch in so einer Diskussion. Es geht irgendwie nicht nur um die Kleidung. So, ich war bei euch damals mal, ich glaube, das erste Mal war ich da, glaube ich, bei der Eröffnung, das zweite Mal war ich dann da, als der Joe Fischer bei euch ausgestellt hat.
Genau.
Und auch ein Joe Fischer hat ja ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil der ist auch kein Schnellschussfotograf, der Kataloge macht, sondern der macht Bilder, mit denen lebt und arbeitet dann auch die nächsten 10 Jahre. So.
Ich glaube, das, was du da sagst, also ob Fotografie, Musik ist ein ganz großes Ding, da wird mir immer ganz bang, wenn ich sehe, was alles da so gibt.
Ja.
Musik, Essen, Kochen,
ja, ja.
All die ganzen Dinge, die sind, wir werden damit halt förmlich zugemüllt, ne? Ja. Das muss man einfach sagen. Also früher gab es so große, gab es Queen, da gab es die Stones, so, da gab es so ein paar richtige, wirklich tolle Bands. Heute, also es gibt mal Momente, wo ich vergesse, mein Telefon anzuschließen an mein altes Radio und dann läuft halt Radio und dann läuft Musik, wo ich einfach, ich kann es dir noch nicht mal sagen, ob die 5 Lieder, die hintereinander kommen, ob das der gleiche Interpret ist oder wer das überhaupt ist oder
ja, klar.
kann ich einfach nicht mehr sagen. Fotografie, früher konnten Leute gut von Fotografie leben. Es gab unglaublich gute Fotografen. Ja. Ja, heute leben die ganzen Magazine von irgendwie Stockfotos oder von Fotos, die Reisende denen schicken, weil die sind auch schon top. Weil das gibt die Kamera einfach her. Es gibt Hobbyfotografen, die haben 15.000 Euro Leicas. Also
ja.
du hast einen kompletten Überfluss an allem. An allem. Und den hast du nicht langsam, sondern der kommt sofort. So, wenn du das willst, kannst du das sofort haben. Ja, und das war immer so der Punkt, wo wir versucht haben, so die Sehnsucht nach, du kannst das haben, aber jetzt gerade gibt's das nicht, jetzt musst du warten, bis das wieder da ist. Das haben wir versucht zu vermitteln. So, der Schuh, der wird gemacht jetzt in Japan. Das dauert. Ich kann dir nicht sagen, wann der da ist, aber der kommt. So.
Mhm.
Das haben wir versucht und viele haben es auch verstanden, viele haben es mitgenommen. Manchmal auch nachhaltig, die kamen dann auch wieder, wollten wieder so an, war es dann auch, ja, das ist jetzt egal, die sehe ich dann jetzt auch im Sommer, die gleichen Typen, die bei mir sagen, ich will ja mal so eine richtige Jeans und mal so ein paar Boots, die sehe ich jetzt in Jeans mit Elastananteil, Sneakern und keine Socken und die sind in unserem Alter.
Mhm.
Also das hast du genauso. Das ist auch völlig okay, jeder hat verschiedene Geschmäcker, aber das ist das, warum das hier so, was hier ständig passiert, so die Leute sind überhaupt gar nicht so ein bisschen in sich selbst gefestigt. Das kommt mir aber ganz oft so vor. Ne? So
ja, das Umfeld, das entscheidet natürlich immer ganz viel und das beeinflusst natürlich auch ganz, ganz viel. Wie gesagt, ich habe ja einen Sohn in einem Alter, der wo das eigentlich wirklich interessant wird, wo man sagen kann, okay, was passiert da jetzt eigentlich oder in der Zukunft? Dann sind immer so ganz interessante Faktoren, dass die sich für bestimmte Dinge, die wir für sehr wichtig halten und denken, die sind modern, gar nicht mehr interessieren. Allen voran Facebook zum Beispiel, das geht denen am Arsch vorbei.
Ja.
Was macht, ist ja auch logisch, kannst du dir auch in einem Satz erklären, warum?
Ja, braucht keiner.
Braucht keiner. wir machen das natürlich trotzdem immer noch. Ich meine, ich finde zum Beispiel so eine Nachricht, die du da geschrieben hast, die habe ich ja auch gesehen, dass ihr zum Jahresende den Laden zumacht. Ihr habt 6.500 Leute, die euch angeblich bei Facebook folgen. Da müssten ja eigentlich mindestens 5.000 und sagen, fuck, wirklich?
Ja,
aber und mal nachfragen. Aber das ist, du hast ja diese Kommunikation. Es wird aber trotzdem, du sprichst dir das ein bisschen rum, was da passiert. Aber ich glaube, für dich wäre dieses Podcast-Thema gar kein schlechtes Thema, weil wenn es gerade um solche Dinge geht, die Zeit brauchen, ein Podcast braucht Zeit, die Leute müssen sich eine Stunde lang das anhören wollen. Und sie müssen vielleicht manchmal auch über einen Anfang hinwegkommen, der eben nicht so dramaturgisch stark einsteigt. Also wenn wir beide jetzt heute hätten einsteigen wollen mit einer Sache, wo wir die Leute sofort fesseln, dann hätte ich dich gleich provozieren müssen mit, es klappt nicht, ne, müsst aufgeben oder
sowas. Ja,
dann hätten wir den Black Friday genommen und uns darüber aufgeregt. Aber meistens kommen diese Themen in jedem Gespräch natürlich erst nach einer Weile.
Das stimmt.
Das muss sich erst entwickeln. Und diese sofortige Befriedigung, die Leute heutzutage eben immer bei allem brauchen, das muss immer sofort da sein, das muss immer sofort verfügbar sein. Das ist natürlich irgendwann auch so ein Hamsterrad, in dem es dann einfach nicht mehr weitergeht. Was ist denn, Was ist denn, also wenn ihr da rauszieht und ihr macht Workshops, dann sind das aber auch Workshops, wo die Leute mitarbeiten? Also
das kann auch mal sein, oder wo wir einfach mit einem Brand, mit dem ich arbeite, ja, das ist Denner aus dem Staat, die machen Hiking Boots. Dann gibt's Workshop nennen wir auch etwas, wo wir Dinge fertigen. Das kann ja auch sein, ne? Meine Frau und ich fertigen zum Beispiel. Wir haben Hunde und wir sind halt relativ hundeaffin. Wir fertigen dort halt Leinen und Halsbänder für Hunde selber an. Ja. Das machen wir. Und die Firma Denner, dann kommen die halt vorbei, bringen Schuhe mit und wir machen halt so einen Hiking-Tag, ne, bei uns im Wald, auf den Feldern. Sowas halt alles. Also so ein bisschen nochmal mehr. Und das ist das, was ich auch mit den Bildern auf Instagram versuche, den Leuten nicht nur ein verdammtes Produkt vor die Füße werfen, sagen, hier, friss, sondern auch ein Gefühl, dass auch das, wie ich funktioniere. Ja, ich funktioniere ganz viel über Optik, über Gefühl, über Emotion. Da kann ich mich gar nicht von freisprechen. Das ist definitiv so. Ja, und das versuchen wir zu vermitteln.
Ja, alles, was unsere Sinne anspricht, dann ist ja gut, wenn man noch ein Mensch ist, der sich auf seine Sinne einlässt.
Ja.
So, ja, das war. Aber dann hast du doch im Prinzip auch immer eine Möglichkeit gehabt, Vater und Sohn war das wahrscheinlich oder ist das wahrscheinlich, also der Shop jetzt auch, das ist eine gewisse, heutzutage kuratiert man ja alles, aber eine gewisse Auswahl ist, die du bestimmst, wo du sagst, das sind Marken und das sind die einzigen Marken, mit denen ich arbeiten möchte und andere arbeite ich nicht. Ich habe mir das mal vorhin bei euch durchgeguckt, was ihr für Marken habt tatsächlich. Da sind auch ein paar bei, die habe ich noch nie gehört. So, das finde ich dann immer ganz spannend. Jetzt bin ich nicht so ein Denim-Aficionado wie Heini zum Beispiel, der das auch alles immer weiß. Das finde ich aber auch faszinierend bei ihm, dass ich auch sowas einlassen kann. Ja. Kriegt ihr das im Online-Shop denn auch noch hin? Also ist das auch noch, dass ihr?
Das ist genau das, was wir, warum das auch so lange dauert. Ja. Weil da nochmal danke an meine Frau, die ist da sehr. Also die macht das, ne? So die fasst das an, dann macht die das so. Wir haben da einen genauen Weg, wie wir gerne.
Sag noch mal einmal ganz kurz, wer ist denn eine Frau mit Vornamen, dass wir auch mal einen Namen dazu haben?
Ann-Kathrin, aber alle, also Anki.
Anki, genau. Und ihr Label, wenn sie da, sag mal, wer ist das?
Talon Made Hamburg.
Talon Made Hamburg. Genau. Ja, das habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Genau. Das
siehst du. Die ist da wirklich ganz, also die motiviert mich halt mit. Ne? Ja. Die ist halt das. Will ich jetzt gar nicht drüber reden, wie wichtig sie ist.
Die ist halt einfach.
Die ist halt mein allerbester Freund und mein bester Berater und alles. Ne? Und,
sehr gut.
Wir versuchen schon das Gefühl, in dem neuen Online-Shop wird es nicht mehr so viele Brands geben. Es wird weniger Brands geben. Dafür wird es jetzt aber nicht mehr so geben, dass halt Größen mal nicht mehr da sind. Das ist unser Ziel. Das andere Ziel ist, und darüber haben wir schon mit einigen von den Marken, mit den Marken gesprochen, also von einigen Leuten dort gesprochen, und die werden uns halt auch so unterstützen, dass wir auch so ein bisschen das Gefühl mitgeben können, worum geht's da eigentlich? Also die Dinge, die wir dort verkaufen, die haben ich persönlich auch, die trage ich persönlich auch, und die habe ich womöglich schon lange und trage die schon lange, und dann einfach so zeigen, so das kann man auch dazu mal nutzen. Oder so sieht das halt einfach aus, wenn du es einfach ständig mal nutzt, wenn du es auch, und jetzt kommt auch so ein, da bin ich, wenn du die Sachen auch wäschst, Jeans waschen.
Ein geiles Thema, das können wir gleich mal vertiefen gerne, ja.
Jeans waschen. Denn das heißt auch pflegen. Ja. Das muss man einfach sagen. Gewaschen hat ist ja, das hat sich ja hier in dieser Szene als ein böses Wort, ein Schimpfwort schon fast etabliert. Dabei ist es ein ganz tolles Wort. Ja.
Nee, es ist ja auch nicht immer praktikabel. Also ich meine, wenn ich mir Klamotten hole, in denen ich arbeite, dann kann die nicht. Also habe ich im Tiefkühlfach keinen Platz dafür. Ich kann die nicht nur auslüften. Die müssen aber auch mal gewaschen werden.
Also Gott sei Dank habe ich noch nie in meinem Leben eine Hose ins Tiefkühlfach gelegt, weil ich gar nicht weiß, was da ist.
Vielleicht müssen wir aber ganz kurz für all die anderen Leute, die sich mit dieser Szene nicht so gut auskennen, wie wir beide, dazu fügen, dass als das aufkam, dass man hier 12 bis 23 Unzen Jeans trägt, Salvage Hosen trägt, dass da immer dazugehörte, dass man die am besten eigentlich gar nicht wäscht, weil die dann am besten altern. Und dass es nicht gut für den Stoff ist und für die Farben und sowas alles. Und ich glaube sogar, es gibt auch Webseiten, die sich mit nichts anderem befassen als mit Jeansstoff und wie der behandelt werden soll. Wenn du das aufklären kannst, wenn das gar nicht so wichtig ist. Ich meine, wie gesagt.
Also das ist natürlich.
Manche Leute müssen ihre Sachen waschen.
Du weißt ja, wie das ist. So, jeder denkt, dass sein eigener Schiss nach Blumen riechen, dass jeder hat eine super Meinung.
Ja.
Also jeder denkt auch, seine Meinung stimmt. Ich möchte einfach nur das wiedergeben, was mir in den letzten Jahren hauptsächlich in Japan und auch mit Bekannten im Business, so wie zum Beispiel Kia, dem gehören mittlerweile, oh Gott, ich glaube, 6 Läden in den Staaten plus in Mexiko. Self-Edge heißt der dann. Das ist eine Benchmark, wenn es um Shops geht. Das will ich einfach mal, der ist Top-Geschäftsmann, ist ein super Shop. Mit dem hab ich schon ganz oft in Japan nach einigen Bieren darüber gesprochen und mit Giles von Ironheart ganz oft darüber gesprochen, wie das denn jetzt ist mit dem Waschen. Und da habe ich dem gleich gesagt, so, ich wasche meine Jeans natürlich. So, ich, also erstmal ist es Baumwolle. So, Baumwolle ist ein Stoff, der findet Wasser ganz toll. Ja, dadurch bleibt Baumwolle elastisch, dadurch bleibt sie langlebig. Tue ich das nicht, zieht halt Dreck, Schweiß, alles Mögliche in diese Fasern. Und die Fasern werden immer, naja, dicker, immer fester. Und das ist nicht gut für die Langlebigkeit. Das ist einfach der Punkt. Also viele Jeans haben, deren Nähte selbst mit Baumwollfäden genäht. Die meisten mittlerweile mit Polykotten, also wo ein gewisser Kunstfaseranteil mit, halten die auch wesentlich länger. Aber wasche ich diese Jeans nicht? Das stimmt, diese Fadings, auf die so viele Leute, die sind intensiver, das ist klar, weil natürlich ich den Indigo-Farbstoff nicht beim Waschen so löse. Also nicht löse, wie wenn ich es halt wasche. Das heißt, sie sind kontrastreicher und so weiter. Sieht aber auch in meinen Augen wesentlich künstlicher, weniger authentischer aus. Was ich mag, sind die Jeans, wie sie früher waren, authentisch getragen, so wie sie sein mussten. Früher haben die natürlich die Sachen gewaschen. Das ist ja ganz klar, weil die Jeans wurden da zur Arbeit getragen. So.
Ja, klar.
Ich habe so ein paar Freunde, die sind Cowboys, einer in Kansas, einer in Wyoming, die waschen ihre Jeans.
Ja, gut, aber
ASAP.
Ne? Ja, aber die meisten Leute, die bei euch auch einkaufen oder diese Mode stehen, die arbeiten ja auch nicht so. Die bewegen ihre Finger und sitzen auf dem Hintern.
Genau. Ne? So, den gebe ich aber einfach nur mit. Du musst deine Jeans nicht 3 Jahre tragen und dann sagst du, oh, ich wasche sie jetzt mal. Sondern wenn du das Gefühl hast, dass sie schmutzig ist, du, dann wasch die doch einfach. Das ist einfach alles, was ich sage. Und washing is caring. Ne? Also du kümmerst dich um dein Produkt. Das ist genauso, wie dass du deine Stiefel ab und an mal einfettest. Und wie auch immer, ist doch völlig legitim, das zu tun. Ne? So, und damit hast du halt auch lange was von deiner Jeans. Das ist einfach Fakt. Also, das ist auch gar keine Magie dahinter. Wasch deine Jeans, wenn du denkst. Mach jetzt keinen Spektakel daraus. Also ich habe, wenn Leute uns Jeans zum Kürzen bringen, so, und der sagt, ja, super, und die habe ich schon seit 3 Jahren, die habe ich noch nicht gewaschen, sag ich, ja gut, dann nimmst du jetzt deine Jeans wieder, gehst nach Hause und du wäschst diesen Klumpen bitte einmal. Also weder meine Frau noch ich fassen die Jeans jetzt an. Das ist einfach ein Hygieneding.
Ja, so. Natürlich, klar.
Und das ist eigentlich so, diese Urban Legend, ich wasche meine Jeans nicht. Es gibt
da ja, aber überleg mal, was ist da? Also wie gesagt, da gibt es Leute, die posten ihre Bilder von ihren Jeans im Abstand von Monaten, ein paar Wochen und sagen, so und so lange nicht gewaschen und so. Mir war das von Anfang an suspekt. Ich habe das noch nicht verstanden, warum man das nicht machen soll. Ich finde, es ist ökologisch natürlich gut, dass man umweltbewusst ist und nicht ständig seine Sachen wäscht, wenn man sie einmal getragen hat. Man kann auch mal lüften. Seitdem wir alle nicht mehr rauchen, stinken die auch nicht mehr die ganze Zeit und so, das ist auch in Ordnung. Aber dieser Trend, die nicht zu waschen, fand ich auch immer ein bisschen bedenklich. Ja. Also, wie gesagt, ich arbeite ja auch körperlich sehr viel, da geht das auch nicht anders, das möchte keiner.
Ja.
Am allerwenigsten auch der Träger, weil die sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt.
Auf jeden Fall, ja.
Gut. Aber gut, dass wir damit aufgeräumt haben.
So, zack, wisst ihr Bescheid.
Ihr dürft waschen, Jungs. Männer, ihr dürft waschen.
Ihr dürft waschen. Vor allen Dingen, die Frauen freuen sich jedes Mal, wenn ich denen das erzähle. Ja. Das siehst du, habe ich doch gesagt. anyway, macht's, wie ihr Bock habt.
Ja, na klar. Ja, aber sag mal, geht ihr dann mit Vater und Sohn, wart ihr dann nochmal auf so Messen? Es gibt ja auch so viele, inzwischen gibt es ja, also wie gesagt, in jeder Branche alles, was sich so ein bisschen entwickelt, trennt. Ich glaube, in Berlin gibt es eine ganz große
Messe. Das auch, wir kommen von diesem Übersättigungsding nicht so richtig weg. Ne? Ja. Als ich in dieses Business reingespült wurde, gab es in meinen Augen, also damals die Bread and Butter in Berlin war für mich, das war für, nein, nicht nur für mich, sondern wenn ich jetzt mit allen spreche, war das für uns alle toll. So, es waren fast alle Marken auf einem Haufen, das war in Berlin Tempelhof. Es gab so eine Area, wo halt Marken, die für uns alle business-wise oder wie auch immer interessant waren, die gab es dort. Und da gab es einen separaten Teil, da sind wir hin, da hingen wir auch alle ab. Aber es war schon fast familiär, ne? Das Klar. war wirklich toll. Es war ein gutes Verhältnis. Man konnte da auch tatsächlich arbeiten. Das war richtig gut. Dann hat sich das irgendwie, dann ist das zerbröselt. Ja, kann man schon so sagen. Es ist zerbrochen durch, ich glaube, das war so ein Misswirtschaften der Firma, die das dort.
Die Messe gemacht hat.
Genau, ja. Also, okay. Das gehört auch das 14 Unzen dazu und so weiter. Aber das, anyway. Dann hat sich das ein bisschen auseinandergelegt, beziehungsweise die Bread and Butter war tot. Und dann gab es dieses Sieg, das so eine Messe dort, dann gibt es die Panorama, die ist wieder für so Kaufhäuser wie Picken Kloppenburg und so interessant und so weiter. Und dann gab es auch den Salvage Run. Das war so, das sollte jetzt die Messe sein für die Brands, mit denen wir was machen. Das Problem ist halt nur, und das sehe ich halt hier in Deutschland, in meinen Augen, und hoffentlich versteht mich da keiner falsch, wurde krampfhaft versucht, oder wird immer noch in meinen Augen, den Modemessestandort Berlin auf Teufel komm raus aufrechtzuerhalten. Ja, es gibt ja die Man und Woman in Paris, die ich wirklich sehr schön finde. Es gibt die Pitti in Florenz, es gibt zweimal im Jahr in Japan die Klatschmesse, die aber zu sehr ungünstigen Zeiten stattfindet. Es gibt ja so viel. Ja, und immer mehr merke ich, und ich war einer der als relativ früh gesagt hat, so, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Also, ja, ist uninteressant. Ist für mich einfach nichts mehr, was ich wirklich besuchen möchte. So, ob ich es brauche, ist was anderes, aber ich wollte es nicht mehr besuchen.
Ja, ich kenne das schon.
Ja, und ich bin da einfach kein großer Fan von. Ich finde, heutzutage, und das ist das Einzige, was, oder das ist einer der Punkte, die ich halt für gut empfinde momentan, dass man sich halt auch so darüber informieren kann, was kann ich tun, was wäre interessant für mein Business. Dafür muss ich auf keine Messen mehr fahren, auch aus eigener Erfahrung heraus. Theoretisch gesehen, die einzigen, für die eine Messe rentabel ist, sind eigentlich die Messen betreiben. Auch nochmal bitte hier, ne? No offense, aber das sind die einzigen, die wirklich.
Kunst war ja auch so.
Also, und das verstehe ich nicht, und da habe ich auch keine Lust, irgendwie dran teilzunehmen. Ne?
Das ist einfach so. Ja, aber das ist natürlich, das ist ja genau, da sind ja die Parallelen da. Du hast früher, als wir mit Helium Cowboy auf die ersten Messen gegangen sind, so 2005, 2006, 2007, da sind wir nach Miami geflogen und da war es natürlich auch Remy Demi, ist heute auch noch, aber es war so ein bisschen anders und wir haben tatsächlich richtig Geld mitgenommen. Das war für uns wichtig, da hinzufahren, auch um den Jahresumsatz zu machen, den du in Hamburg einfach so auch nicht machen kannst.
Ja.
Und inzwischen sind Messen ja nur noch so Marketingplattform. Trotzdem haben ganz viele Leute immer noch das Gefühl, sie müssten auf Messen gehen. Wir haben in Hamburg auch die Affordable Art Fair. Die einzige, der damit Geld verdient, ist der Will Ramsey, der Eigentümer davon. Ja. Und zumindest im großen Stil. Es gibt immer mal eine Galerie, die kommt gut davon. Aber am Ende des Tages ist sowas wirklich, wirklich schwierig, weil es eben alles immer nur noch zum Gucken da ist. Der Konsument, also wie gesagt, wir waren jetzt in Dänemark auf einer Messe in Aalborg, kleines Kaff, 160.000 Einwohner. In der Kunst, aber ganz groß, leben ein paar sehr, sehr wichtige dänische Kunstsammler. Und du hattest diese 15.000, 16.000 Menschen, die an den zweieinhalb Tagen, drei Tagen in die Messe gegangen sind, die hatten auch richtig Bock. Das ist kulturell ein anderes Herangehen an Kunst. Da kann man tatsächlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Aber das, was die Messemacher da richtig gemacht haben, ist, sie haben gesagt, hey, das darf euch nichts kosten. Wir wollen, dass ihr hier seid. Wir wollen, dass wir hier in Aalborg was Besonderes machen und dass hier was passiert. Und ich glaube, die Messe ist insgesamt erfolgreicher, wenn du sie in so einem kleinen, also ich meine, die haben eine unglaublich starke Kunstszene, die Dänen sowieso, da sind die uns voraus, ne? Aber,
stimmt.
Aber es geht halt darum, dass du als Aussteller da eben deine Kontakte machst. Das ist natürlich immer wichtig. Aber dass du eben auch das Geld mitnimmst wieder, dass du da Geld verdienst, weil sonst muss ich keine Messe machen. Und zum Gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, sind, wenn du irgendwann ganz viele Messen machst, und so geht's dir halt auch, es wird halt auch irgendwann langweilig.
Ja, total.
Oder auch, ist auch zu viel, ne?
Ja, also man sieht auch immer die gleichen Leute, was ja auch schön sein kann, ja. Aber das ist auch irgendwann so, ja, okay, habe ich jetzt ein bisschen über. Und man muss natürlich auch sagen, das hast du genau das Ding angesprochen, die Messen sind für Aussteller unglaublich teuer. Unglaublich teuer. Ja. Also, auch wenn meine Frau mit ihrem kleinen Label, ne, dann sagen, ja, wir machen dir schon Sonderpreis. Und der Preis ist so, wo du dich fragst, ihr wollt für die Steckdose Geld. Ihr wollt, also
ja, das ernsthaft? Ist immer das Gleiche.
Ja. Serious? Also, ja. Das ist so, ja. Nee, also ich weiß, man kann das schröpfen, aber auch das ist irgendwann mal durch. Ja. Mhm. Und da war ich irgendwann so, das war das, was ich eben dir sagen wollte, so mit dem Motzkopf, so, da war ich irgendwann so, ne, habe ich einfach, ne, dafür habe ich auch keine Kohle, so ganz ehrlich, dafür, das ist mir das nicht wert.
Ja, ja, das hat nichts mit Motzen zu tun, das hat ja was damit zu tun, dass man, wenn man in so einem, selber in dieser Blase drin ist, dass man dann natürlich ungern die Wahrheit hört und die gehört aber natürlich einfach dazu. Mhm. Ist denn da ein bisschen Hauen Stechen in der Szene oder ist man sich da spinnefeind oder
ich habe nicht alle Details, aber ich weiß, dass er da schon hin und her ganz schön rund geht. Das auf jeden Fall, ja, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, der Savage Run, der vorher alleine war, der war selbstständig, das war ein eigenständiges kleines Unternehmen, der wurde jetzt von der großen Panorama halt,
ja, klar,
wenn man so sagen darf, gefrühstückt. Ja. So. Ja. Und das ist jetzt so der Punkt, okay, ist also bei mir, als kommt das so an, okay, euer Ziel ist jetzt halt all diese Brands, die ihr jetzt dort da zeigt, die werft ihr halt auch den ganzen Großen so vor die, nochmal, ne, die werft jetzt den Großen vor die Füße und dann hängen jetzt demnächst irgendwann mal so noch ein T-Shirt von den Japanern dort bei P&C und vielleicht noch da bei Dodenhof, weiß der Henker.
Ja.
Und das ist nicht mehr das, warum ich das oder warum wir das gemacht haben. Auf keinen Fall.
Ja. Woher kommt das denn das eigentlich, dass die Japaner so eine hohe Affinität zu dieser Mode haben und
das kommt durch ihre extreme Affinität zu den Staaten.
Ah, okay. So,
ja, und die Japaner wollten früher halt wie die coolen GIs aussehen, die wollten aussehen wie die Jungs in den Filmen. Mhm. Und jetzt sind die ja, jetzt sind die halt in den Dingen einfach grandios, in Stoffen, im Style. Das Coole ist bei den Japanern, die sind halt einfach einen Ticken kleiner. Ticken schmaler. Die sehen eigentlich so aus, wie die Jungs in den Staaten früher, so von der Statur her. Ist einfach so. Denen passt das. Also, du kannst denen die Sachen geben, die ganzen Magazine, die ich habe. Du gibst denen, wenn das hier jemand in Hamburg zeigst und das an, zieht keiner an. Wenn die das anziehen, sehen die bombenmäßig aus, die Jungs. Die sehen einfach top aus. Ja. Wenn es um Motorräder geht, so, bei denen stimmt alles.
Ne? Die haben auch bessere Haare als wir.
Ja, das haben sie. Verdammt noch, die haben schwarze, dicke Haare. Das sieht einfach gut aus. Ja. Nein, das können die. Die sind einfach, fachkräftetechnisch extrem gut.
Okay.
Einfach extrem gut. Essen dort ist super. Also wirklich herausragend. Kleidung ist herausragend. Technische Dinge, die du von dort kaufst, sind doch auch top. Also Japaner sind einfach ein ganz tolles Volk, die ganz tolle Dinge stellen können, denen es jetzt nicht gerade nicht so gut geht. Ja, den Chinesen geht's bombenmäßig. Das finden die Japaner nicht so lustig, aber ist halt einfach so. Ja, und die können das einfach. Und die haben sich mal der Sache verschrieben und die sind extrem detailverliebt und das stimmt immer alles zu 100% so ist. Toll, muss man einfach sagen. Da sind die sehr gut. Und das ist das nochmal, was ich meine. Das ist kein Produkt für den True Religion Jeans-Träger mit Ed Hardy-Shirt, der kauft dann jetzt auch nochmal eine Socke aus Japan, weil das hat damit einfach nichts zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass genau das gerade passiert. Dass genau das passiert, dass man den Kunden, sagen wir jetzt mal so, all das auch hinwirft, so ein bisschen, so how desperate sind wir jetzt gerade, ne? Wie verzweifelt, also wollen wir das alles jetzt so drunter schieben, ne? Also das Problem ist, dass halt dieser Markt irgendwann zugeworfen wurde. Jeder Laden, jede kleine Stadt hat so einen Laden, wo jetzt auch so japanische Produkte hängen. Dafür sind die Produkte nicht gemacht. Das ist einfach so. Das hat jeder dachte, oh, jetzt ist dieser Kuchen mit den Produkten, die dort verkaufen. Dieser Kuchen ist dort und dann von dem Kuchen möchte ich auch ein Stück. Das ist auch alles okay. Aber die sich diesen Kuchen da schon geteilt haben, da waren die Stücke schon klein. Und das Problem ist, der Kuchen ist nicht größer geworden. Der Kuchen ist der gleiche Kuchen. Die Stücke sind nur einfach schon so klein, dass sie einfach zusammenfallen. Und das haben wir gerade. Und dann macht das halt einfach keinen richtigen Spaß mehr.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja das Problem, dass du dann eigentlich zu weit weg bist von dem, worum es ursprünglich mal ging. Und klar, dann springen irgendwann die Protagonisten ab, die da vielleicht auch früh dran waren. Und ja, keine Ahnung, das Einzige, warum man dann vielleicht noch bleibt, ist, weil man unermesslich reich damit geworden ist. Ja. Aber ich denke, mit dieser Art Geschäft ist es wahrscheinlich auch schwierig, super reich zu werden. Ich denke, du und deine Frau gehört auch jetzt zu den Leuten, die sagen, wir wollen was tun, was uns persönlich gut tut. Das, wie gesagt, man hat ja nur eins von diesem Leben und da muss man das Beste draus machen. Darum glaube ich, ist es auch, ich denke mal, dass es die Leute auch verstehen, wenn man dann so eine Entscheidung trifft. Ich habe auch schon vor Jahren, als die Finanzkrise war und als es echt so schwierig war und die Leute sich gar nicht mehr hier in Deutschland zumindest fürs Kunstkaufen interessiert haben und die Messen sind weggebrochen, da habe ich auch schon immer überlegt, warum mache ich das eigentlich noch? Was ich denn in den Fällen gemacht habe, ist, ich habe das mal stets so ein bisschen neu erfunden und ein bisschen anders gemacht. Siehst du auch, der Raum hier, der ist ja jetzt auch keine Galerie. Da gibt es sicherlich auch Künstler, die ich damit schwer vom Kopf stoße. Die sagen, da möchte ich nicht ausstellen, weil ich bin ja immer irgendwie mit im Raum. Aber es gibt viele Leute, die finden es auch toll und es funktioniert dann auf einmal irgendwie wieder, ne? So, und ich glaube, man muss halt gucken, dass man sich da nicht zu sehr verrennt in irgendwas. Genau. Aber sag mal, hat sich nicht, das auch noch so ein Thema, ihr seid ja dann vom Eppendorfer Baum nach St. Pauli gezogen. Mhm. Und
danke dir.
Und hat das für euch irgendwas großartig verändert? Also war das gut? Ich meine, das war ja erstmal, wenn man das so hört, denkt man so, wow, das ist geil, der nächste Schritt, weil das ist ja jetzt ein Viertel, was sich unglaublich entwickelt. Wo wahrscheinlich die Mieten auch inzwischen schwer zu bezahlen sind.
Ja.
Gerade die Straße, in der ihr seid.
Paul-Rosen-Straße, ja.
Die hat sich in den letzten Jahren auch dramatisch geändert.
Entwickelt sich. Absolut.
Aber war das denn ein gutes Viertel für euch, dahin zu gehen?
Das kann ich nur sagen. Wieso ist das so passiert? Also wir sind gegangen, weil uns der alte Laden am Ende Tick zu groß war und auch weil wir nochmal andere Kunden ansprechen wollten. Na, das ist nochmal so ein bisschen, gerade die Gegend, wo wir vorher waren, das ist auch die Gegend, in der wir gewohnt haben, das ist momentan Deutschlands kinderreichstes Stadtviertel.
Okay.
Also da hast du einen Kinderwagen nach dem nächsten gesehen und das war, irgendwann war ich so, boah, ich würde gerne noch mal irgendwie so ein bisschen was Rotziges sehen, so, das war so, einfach so.
Ja, vor allem, die meisten Eltern sind ja alle schon weit in den Berufen, sind alle so um die Mitte 30 bis Mitte 40 und dann.
Ja, das. und also ich kann dir gar nicht sagen, ich hatte einfach nur das Gefühl, so, lass doch noch mal irgendwie was versuchen, lass doch was versuchen, ne? Und das haben wir da auch gemacht und das macht auch, ist auch toll, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben andere Kunden angesprochen, ja. Mhm. Und was ich auch ganz toll fand, Anwohner dort kamen zu uns und meinten, oder die kamen in den Laden und dachten schon, oh Gott, jetzt kommen die rein, jetzt werde ich da eventuell beschimpft wegen der teuren Produkte. Die kamen halt rein und sagten, oh, toll, dass ihr hier seid, auch nochmal so ungefähr so schön, dass ihr daran glaubt, dass das hier auch funktioniert, weil hier wohnen halt auch Leute, die Interesse an sowas haben. Ne? Das habe ich schon so wahrgenommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war auch der richtige Schritt und das ist jetzt genau das, was ich meine, wegen der Müdigkeit. Am Ende habe ich dann doch gemerkt, das war ja nach dem kleinen Laden, dann der wirklich große Laden, dann den Online-Shop und dann jetzt den Laden, waren also in 5 Jahren theoretisch 4 Läden. Und das war am Ende des Tages jetzt einfach viel. Ja. Das war einfach viel. Es war, hat immer mit irgendwelchen stressigen Phasen zu tun gehabt. Es ging immer wieder halt, okay, was machen wir jetzt noch? Wie müssen wir das machen? Wie müssen wir das tun? Das ist einfach so ein bisschen das, was ich nicht wirklich gut bedacht hatte. Mhm. Oder womit ich, oder was ich unterschätzt habe. Mhm. Die Rechnung kam halt jetzt einfach dieses Jahr. Dieses Jahr war ein Jahr mit extrem viel krank. Mhm. Also so kenne ich mich gar nicht und meine Frau.
Stressbedingt?
Ja, auch. Ja, absolut, ja. Anki, wie gesagt, in den 10 Jahren, in denen wir verheiratet sind, war die noch nie so oft so angeschlagen, so müde. Mhm. Jetzt auch die letzten Wochen waren wir beide abwechselnd immer wirklich richtig, richtig krank. Ja, das merkt man schon. Ne? Man merkt halt, dass man älter wird. Das hört sich jetzt blöd an, aber man merkt es tatsächlich, dass man älter wird. Ja, das merkt man. Und dieser Stressfaktor ist einfach immens. Ist einfach immens. Ja, der Druck, der auf einem lastet, die Produkte, die dort hängen, sind alle extrem teuer. Ja, in der Anschaffung. Die Produkte sind.
Wie ist das denn? Ihr kauft das schon? Also ihr kauft das und habt das dann, legt das bei euch ab oder ist nicht in Kommissionsware oder so?
Nee, das ist ja, genau. Und wenn die meisten Läden hier, die ganzen Großen, die haben Zahlungsziele mit so und so vielen Tagen. Das gibt es da nicht. Es gibt Vorabkasse. So sieht's aus, ja.
Also, ja gut, aber ihr kauft von kleinen Label ab, die genauso rechnen müssen wie ihr, ne?
Ja. So, also klar, aber es gibt ja auch die Sache, dass die Japaner sagen, ihr bestellt das, dann 50% jetzt zahlen und dann kommt das in 7 Monaten, in 8 oder so. Ja. Das kann einem dann schon mal den einen oder anderen Tag versauen. Mhm. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, woran wir gearbeitet haben und arbeiten, stetig arbeiten, dass wir das anders handeln müssen. Das müssen wir, denn die Lage der Brands, die hier bei uns dann klein sind, in Japan sind die gar nicht so klein. Mhm. Ja.
Okay.
Die müssen halt einfach auch verstehen, dass wir auch eine gewisse, auch eine Position haben, wo wir jetzt sagen, okay, das verstehe ich, aber jetzt müssen wir es mal ein bisschen auch zu unseren Gunsten machen. Ne? Das muss halt einfach auch funktionieren. Das ist nicht immer so einfach, aber wir arbeiten daran, das wird auch, glaube ich, so.
Also das heißt, wenn ihr dann den Online-Shop macht, dann hast du aber immer noch das gleiche Logistikproblem. Du musst ja irgendwie ein Lager haben, wo du das alles hast, oder?
Ja, das habe ich auch Gott sei Dank durch ein paar Freunde hier in Hamburg. Und zu Hause, wie gesagt, wir haben Platz. Das ist der Grund, warum wir aufs Land gezogen sind. Ja.
Das heißt, was habt ihr da, einen alten Bauernhof? Oder was?
Nee, wir haben ein Haus gekauft. Das ist kein Bauernhof, das ist ein rotes Backsteinhaus. Mhm. Ja, mit 6.000 Quadratmeter Grundstück. Mhm. So, und darauf stehen ein paar Hütten. Ein, zwei kommen davon runter, da kommen neue Hütten drauf.
Schön.
Ja, also das war das. Wir haben 2 große Hunde. Ich bin ein Typ, der fast nur draußen irgendwie stattfindet selber, wenn er nicht im Shop ist. Ja, das ist so.
Das ist auch so eine große, ihr habt doch so eine Reiselust, ne? USA seid ihr recht häufig. Ja, und
also die Staaten sind halt auch nicht nur eine Reiselust, die Staaten sind für mich mit Sicherheit das wichtigste Land. Ne? Inspirationsweise schon mal und sehnsuchtsweise. Ja, also ich mag die Staaten sehr gerne. Meine Frau, Gott sei Dank auch, da haben wir das gleiche Lieblingsland tatsächlich. Mhm. Ich mag Kalifornien und ich mag auch die Ostküste, aber mein Herz ist eigentlich in der Mitte. Mhm. Ja, Wyoming ist so unser Traumland, ja. Also unser Traumstaat. Oder ein bisschen drüber Montana so.
Ja. Aber das ist das. Montana, Wyoming.
Ja, das ist so ein bisschen. Das mögen wir schon gerne. Und Ja, das Reisen dorthin, das ist in den letzten Jahren uns so ein bisschen, wir haben es immer wieder geplant, haben es immer irgendwie angedacht und mussten es immer wieder kurzfristig irgendwie absagen, weil irgendwas dazwischen kam, irgendwie entweder krank oder meine Frau hat einen Unfall gehabt mit dem Auto, das ist abgebrannt. Okay. Also wir hatten ja, das war dieses Jahr, war einfach letztes Jahr einfach der Umzug. Und das ist die Staaten. Ja, das ist eine riesengroße Quelle von all dem, was wir machen, auch mit Vater und Sohn, ja, was wir tun, sind die Staaten, ja, absolut.
Aber ich kann es verstehen, ich bin also auch immer schon sehr gerne in den USA gewesen und auch sehr viel und genau gerade dieses Natur, also die Städte sind interessant und auch schön, das hat was, ja. Aber ich bin da mit meiner Frau, mit der ich auch schon ziemlich lange zusammen bin. Wir sind schon oft durch die Staaten gefahren und früher haben wir uns mal einen VW-Bus gekauft und sind durchgefahren und sowas. Nur damit man möglichst weit wegkommt, in dem Land kann man sich halt echt ganz gut verlaufen. Ja. Zurzeit haben wir so ein bisschen das Problem, dass wenn es um Urlaub geht, wie die Staaten erstmal nicht so ins Auge fassen. Das hat aber ganz viel mit der Situation im Land zu tun, mit diesen Idioten da an der Macht und so ein Ruck, der ja durch im Prinzip gerade durch die ganze Welt geht, wo man so ein bisschen so ein paar Sachen halt, die man vielleicht anders sieht, aber das ändert am Land ja nichts, das ändert an den Menschen ja auch nichts, das ändert an der Region nichts. Darum kann ich das extrem gut nachvollziehen. Das ist auch immer so ein bisschen was. Also mit der Art und Weise, wie ich auf dem Land lebe, mit der Art und Weise, wie ich mit dem Laden umgehe, da steckt immer ganz viel Amerika auch drin. Mhm.
Der Cowboy ist ja jetzt.
Ja.
Dran, ja.
Ja. Das hat aber auch ganz viel mit dieser Weite und der Sehnsucht zu tun für mich. Für mich absolut, ist genau das Thema und dass man, wenn man irgendwo hinguckt, dass nicht immer gleich irgendwas da ist und dass nicht immer, dass es mal keine Lärmquellen gibt und dass man Tiere wieder hört und nachts manchmal fast gar nichts.
Ja, das gibt jetzt genau das wieder, was ich auch gesagt hätte. Ne? Das ist genau das, was ist die Weite. Es ist die Weite, es ist die Natur, es ist das, wenn wir hier in der Natur sind da ist die Natur so um uns herum. Aber dort, ja, bist du einfach nur ein Fliegenschiss in der Natur. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wenn du einmal, also gerade nochmal Wyoming, Grand Tetons, wenn du da stehst in dem Park und um dich herum sind diese Berge, da ist, wenn da keine Demut aufkommt, ja, dann frage ich mich, wann kommt Demut auf? Aber nochmal das, was du eben da angesprochen hast, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und sage, ich liebe Amerika, also das tue ich wirklich mit ganzem Herzen. Ne? Ich liebe Amerika. Und dann das Erste, was kommt momentan und seit jetzt einer gewissen Zeit, ist, ja, aber Trump, sag ich, ja, okay. Ja. Also du kannst ihn mögen, kannst ihn nicht mögen, wie auch immer, alles gut. Aber der Typ ist halt nicht Amerika. Nicht mehr, aber, ja. Aber du, ne, ja, du weißt, ja, aber das soll jeder, das steht gar nicht. Jeder hat da sein Ding. Ich bin auch kein Fan. Ja, ich bin auch kein Fan. Aber ich bin auch tatsächlich, wäre auch kein Fan von Hillary gewesen. Also das ist so ein bisschen das Problem. Dazu nachher nochmal. Aber ich bin für dieses Land, denn dieses Land hat ganz viel hier gemacht, so in der Nachkriegszeit.
Also hier meinst du in Deutschland?
In Deutschland, sehr viel in der Nachkriegszeit gemacht. Und ist, na, nochmal, Cowboy, ich stehe auf ganz viel amerikanische Musik, Sportarten, all das, was wir eigentlich so mögen, jetzt gehe ich mal so, es kommt aus den Staaten. Ja, kommt aus den Staaten. Alle Leute, die ich kenne, tatsächlich jeden, den ich kenne, und ich kenne auch Trump-Wähler, das sind unglaublich, also auch smarte Leute. Die Trump-Wähler, die ich kenne.
Nicht alle.
Ja, aber ich habe gesagt, die ich kenne. Die ich kenne.
Okay.
Ja, die ich kenne. Okay. Ja, es gibt ja auch Leute, die ich von diesen über 300 Millionen, die ich ja nicht kenne. Es war ganz spannend. Meine Frau und ich waren in Kanada und waren auf einer Kanutour und mit uns waren Amerikaner, Schweden und da war ein älteres Ehepaar, also älter, Quatsch, Anfang 60, aus Sacramento. Demokraten auch. Ne? Und der sagte, ja, jetzt bald Wahl, ne? Bin ja mal gespannt, was ihr da macht. Und tatsächlich ist es so, der sagte, ja, ich werde halt Trump wählen. Und ich so, als Demokrat haben wir schon gesagt, ja, sagt er, ich würde niemals die Clinton halt wählen. Ne? Wäre halt Bernie.
Ja, gut.
Also ja, ich kann dir nur sagen, ja, ist natürlich, du kannst ja dir aussuchen, wen du da am Ende wählst. Das liegt auch gar nicht an mir, da irgendwie zu behaupten, das ist so oder so. Ich finde es halt nur sehr schwierig. Es ist eine sehr schwierige Situation.
Ja, ja, also natürlich ist das politisch eine schwierige Situation, wenn man in der Situation ist zu wählen, aber es ist wie überall, kaum ist der Mann gewählt, zigtausenden in den USA Millionen Menschen auf. Mensch, wäre ich mal wählen gegangen, dann wäre es nicht passiert. Ich glaube, also ich finde das ganz furchtbar. Von mir, es kann der von der Erde runterfallen und dann ist alles gut, aber ich komme da überhaupt gar nicht drauf klar, was da passiert und was man einem Menschen alles durchgehen lassen kann. Politisch, da sind wir natürlich auch nicht weit weg von in Deutschland, aber zumindest ist es nicht so eine Symbolfigur für Idiotie. Aber wenn es für mich eine Sache gibt, die aus diesem Ganzen unten herausfällt, ist, dass die Amerikaner wieder ein bisschen bewusster geworden sind, dass sie sich tatsächlich mehr einmischen müssen. Wenn man dann erst so einen Menschen an die Macht wählen muss, damit man das erste Mal wieder richtig auf die Straße geht, da hat er schon mal was bewirkt, was sonst niemand hätte machen können. So. Aber es stimmt natürlich, klar, Hillary Clinton ist sicherlich auch schwierig. Ich gebe dir aber auch natürlich recht, es steht uns auch nicht zu. Wir können unsere Meinung dazu haben, aber wie gesagt, ich bin sehr viel in den USA gewesen. Ich habe auch viel diese Diskussion geführt. Ich habe selber einen Onkel und eine Tante in den USA, die Donald Trump gewählt haben, die immer schon Republikaner waren und immer sind und wo es durchaus auch Diskussionen gibt, weil ich eben komplett auf der anderen Seite stehe und aufgewachsen bin und wir uns aber, also die sind auch schon, gehen jetzt auf die 80 zu, ne? Wir lieben uns aber tatsächlich.
Ist auch völlig legitim.
Das sind auch also beides unglaublich hochintelligente Menschen. Er hatte wirklich einen Job da. Also du kannst dir jetzt nicht allen Leuten vorwerfen, die Donald Trump gewählt haben, dass sie kein Geld haben. Kannst du auch nicht. Aber es ist halt immer, wenn wir uns, und das hat jetzt nichts mehr mit Politik zu tun, wenn wir uns immer mit dem geringeren Übel abgeben, dann gibt es grundlegend fast, was wir ändern müssen, damit wir nicht für das geringere Übel entscheiden.
100%.
Das haben wir in Deutschland ja nicht anders.
100%. So, ne? Da bin ich komplett bei dir. Und das soll auch gar nicht hier so zu sehr in die Politik abschweifen. Ich finde einfach nur, viele, die ihn dort gewählt haben, hatten einfach die Schnauze voll von der Elite, ja, so kommt es mir zumindest vor, von der politischen Elite dort, ja, und wollten einfach halt so einen Typen halt wählen, ja. Also wie gesagt, ich bin kein Fan, auf gar keinen Fall, hätte ich auch nicht gewählt. Das Problem ist natürlich nur, hast du die da, ne? Also hast du die auf der anderen Seite? So, das ist das Problem. Aber anyway, das Thema, was mich eigentlich am meisten so daran oder was mich in den letzten Monaten hier so sehr gestört hat, ist, dass darin ist Deutschland ganz gut, ja, ist immer zu sagen, ja, das ist ja das, was ihr da macht, ist ja nicht gut. So, also das ist ja auch falsch. Ja. Die Knarren, die müsst ihr erstmal alle abschaffen. So, alles gut, ist ja auch ein frommer Wunsch, aber das ist da ein bisschen anders geregelt. Das ist das Second Amendment. Also das steht bei denen in der Verfassung einfach drinne. Da können wir nicht einfach hinkommen und sagen, so pass mal auf, jetzt nimm mal hier alle eure Knarren, pack die mal und dann mal weg damit. Das funktioniert nicht von unserer Perspektive aus. Wenn die sich da zusammen hinsetzen und das bedenken, ist das ein anderer Schnack. So, ganz klar. Aber das kann man halt einfach so nicht machen. Und das ist das, was mich ganz oft daran stört. Und dass Deutschland ganz oft denkt, das kann einfach so auch mal da einfach sagen, jetzt mach das mal so auf die Art. So kommt das Gefühl bei mir rüber. Und das mag ich einfach nicht. Und
dass man dass man als, ja, dass man sich da, also gerade wenn man die USA toll findet, und du sagst, hast ja schon recht, ich meine, ich habe es ja selber so angesprochen, dass man da natürlich jetzt immer mit dem Argument konfrontiert wird, das führt dich natürlich sehr weit weg von den Bergen in Wyoming oder Montana oder sowas, denn das ist ja nicht der ursprüngliche Grund, warum man so ein Land liebt. Ich habe das neulich irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einfach auch ein Land sind. Ah ja, doch, es geht um das Thema Bürgerkrieg, der in den USA von den ganzen westlichen Ländern gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil dieses Land, also weniger unwahrscheinlich als zum Beispiel in Deutschland, so ist, weil dieses Land immer schon ein sehr kriegerisches Land war, was auf kriegerischen Auseinandersetzungen aufgebaut hat. Es sind Menschen gekommen, um die Natives zu unterdrücken, um sich so ein Land zu nehmen. Es gab Kriege zwischen Nord und Süd. Immer kriegerische, hochbrutale Auseinandersetzungen. Bis heute werden Konflikte in den USA mit der Waffe gelöst.
Absolut, ja.
Was dann halt so ein bisschen der historisches Erbe halt auch ist, ne? Und ich glaube, dass es vielleicht einfach hilft, nicht unbedingt, wenn wir beide dieses Gespräch in meinem Kunstpodcast führen, weil auf der anderen Seite vielleicht schon
hat jemand, der sagt,
Mensch, ja, die Jungs haben auch mal ein anderes, auch mal reden wir nicht nur über Klamotten und bunte Bilder. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ich hoffe, dass diese ganze Scheiße, die zurzeit irgendwie auch passiert, auch bei uns in Deutschland.
Ja,
finde ich ganz dramatisch. Also darum ist das mit dem Fingerzeigen immer ein bisschen schwierig, wenn man selber Tausende von Menschen hat, die auf die Straße gehen für eine Sache, die überhaupt nicht in Ordnung ist, dass sie dazu führt, dass vielleicht auch die Generation, die das jetzt entscheiden, und da bin ich manchmal noch mal 10 Jahre älter als du. Klar stehen wir noch voll im Saft, und natürlich ist das noch, aber die Generation unserer Kinder, das sind die damit leben müssen, mit der Scheiße, die wir gebaut haben, wohl, die wir jetzt bauen. Und wenn die halt jetzt alarmiert werden und versuchen, Dinge zu ändern, ne? Also wenn wir diesen politischen Dreh weitermachen, dann kommen wir dann auch darauf zurück, dass die Probleme, die wir in Deutschland haben, ganz viel mit der Wende zu tun haben und nicht, weil sie stattgefunden hat, sondern wie sie stattgefunden hat. Und das ist vielleicht was gut ist, dass man drüber nachdenkt. Die Midterms in den USA, die Wahlbeteiligung war so hoch wie noch nie. Warum? Weil es auf einmal um was geht.
Ja.
Es geht
da war um ich was. Sehr überrascht.
Ja. War ich sehr überrascht. Ja, ich habe es innerlich natürlich gehofft. Auch wenn das natürlich dann keine Lösung ist, die eine Seite oder die andere Seite total befriedigt. Das kann es jetzt auch nicht geben. Aber immerhin passiert was.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Motivation, und es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall etwas da im Lande unterwegs. Und weißt du, als das Brexit-Votum kam, bin ich abends ins Bett, und am nächsten Morgen so, aber das muss ich mir eigentlich gar nicht angucken, weil es eigentlich klar ist. Also wählen die halt nicht. Und dann sehe ich das, denke so, what? Die haben wirklich dafür gestimmt. Lustig war danach, die Auswertung über Google, dass die Leute erst danach mal sich überhaupt mit auseinandergesetzt haben, was bedeutet das eigentlich? So, wir haben ja hier gewählt, und was bedeutet das eigentlich? Und so ging es mir eigentlich auch bei den Elections in den Staaten. Da dachte ich, ja, okay, gut, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann stehe ich morgens auf und sehe das so. Wow, okay, also es ist alles möglich. Alles ist möglich, und nichts ist mehr, wo du sagst, das passiert auf gar keinen Fall. So, das ist alles möglich. Das ist, vor Jahren, als hier die fucking AfD hier in Hamburg, also irgendwie so, dachte keiner, ja komm, also ernsthaft, bitte. Es gibt Bundesländer, da sind die zweitstärkste und eventuell auch schon stärkste.
Ja,
natürlich. So,
das ist nicht unmöglich.
Verstehe ich nicht. Genauso muss ich halt sagen, ich hätte nie gedacht, das spürt man dann irgendwann oder man bekommt das mit. Ich dachte, das ist hier in Deutschland nach so einer gewissen Zeit gar nicht mehr möglich, dass Antisemitismus da ist.
Ja.
Und der ist da. Also,
natürlich, klar. Ne?
Und dann denkst du, kann ich null nachvollziehen. Kann ich nicht verstehen, wie das überhaupt noch einmal aufblühen kann. Und das zeigt mir einfach, es ist alles immer möglich. Die Leute vergessen sofort. Also es passiert, das wird uns immer in Erinnerung bleiben. Nein, das passiert nicht. es geht weiter.
Also wird halt im Laufe der Zeit, wie so viele Dinge, wird halt alles relativiert, ne?
Absolut.
So, und das ist natürlich so ein großes Problem. Aber gut, aber wenn man dann tatsächlich sagt, dass, also klar, wie in der Kunst, das ist immer ein bisschen einfacher. Meine ganzen Arbeiten haben eine gewisse Art von Gesellschaftskritik und sind immer auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise politisch. Du musst dich drauf einlassen. Genau. Sind jetzt nicht plakativ politisch. Da habe ich es natürlich leichter als du, der versucht, gute Kleidung und eine Philosophie weiterzugeben. Aber in der Art und Weise, wie du auswählst, was du den Leuten nahelegst und was du ihnen empfiehlst, ist das ja auch sehr persönlich. Ja. Und ja, ich fänd's schade, wenn du nicht mal nach Wyoming fliegst oder nach Montana oder so, weil die Politik in den USA das nicht zulässt. Aber so ein bisschen kleines Wyoming versuchst du dann ja in die Nordheide zu holen, ne? Genau. Das ist Nordheide bist du.
Ja, genau.
Und das ist ja auch mal ganz schön. Sascha, haben wir irgendwas vergessen? Gut, wir können natürlich noch über vieles reden, aber gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ich danke dir für die Möglichkeit, hier zu sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, ob das so flüssig alles geht. Aber es ging alles sehr, sehr flüssig. Es war sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Leute nehmen mir das Waschding nicht übel und die Messebetreiber verfluchen mich nicht, aber das ist einfach die Wahrheit.
Du, ich hoffe da durchaus, dass wenn wir hier im Podcast über Dinge sprechen, dass es Leute gibt, die uns Sachen übel nehmen, denn darum geht's ja auch ein bisschen, dass man ein bisschen für Bewegung sorgt. Ich finde es auch wichtig, dass es immer mal so ein Stolperstein geht. Das Schöne an so einem Podcast ist halt, man ist ja nicht darauf vorbereitet, was man selber sagt und was man so tut. Stimmt, ich möchte nicht mit Pressesprechern hier sitzen, sondern ich möchte hier mit Menschen sitzen, die auch mal sagen, das finde ich scheiße. Oder auch mal eine Schneise schlagen für Leute, die Trump wählen. Das ist auch, ne, das muss man ja auch irgendwie mal so sehen. Oder nicht eine Schneise, aber sagen, ne, das ist nicht alles nur schwarz-weiß sehen. Wenn wir das machen, dann brauche ich den Podcast nicht machen.
Genau.
Ich freue mich auch, dass wir manchmal eben andere Themen machen. Wie gesagt, der Podcast hier, Helium Talk, das Kunstgespräch, war es ja jetzt heute weniger. Aber ich finde, dass es ganz viele Parallelen gibt zwischen, wenn wir das Geschäftsmodell betrachten, was ich hier habe und was du hast. Da gibt es viele Parallelen. Beides lebt total von den Personen. Ich glaube, so ein Vater und Sohn ohne dich, ohne deine Frau, ohne die Hunde, ohne deine Mitarbeiter, die da sind, ohne deine Mitgründer, würde so nicht funktionieren.
Ganz genau.
Genauso haben wir mehrfach angesprochen, Sven mit Riders Room. Das ist eine persönliche Geschichte. Die Leute, die da arbeiten, die Menschen, die da sind, sind ganz wichtig dafür, was die Leute machen. Das ist in jeder Galerie nicht anders.
Absolut, ja.
Galerien können nicht funktionieren, wenn sie von einem Konzern aufgemacht werden und die irgendwelche Leute da einstellen, sondern das muss gelebt werden.
Absolut.
Ja. Was wir heute auch gelebt haben, ist ein kleines Technik-Update. Das muss ich jetzt nochmal loswerden in der Hoffnung, dass Loffi, mein Freund Loffi, wenn du das hörst, wir haben heute mit Kopfhörern gearbeitet. Das war okay.
Das war sehr gut. Das hat mir gut gefallen, muss ich schon sagen. Und auch nochmal ein kleiner Shoutout an Michael Hein.
Ja, genau.
Danke fürs Zusammenbringen.
Heini, danke fürs Zusammenbringen, genau. Macht ihr noch mal irgendwas mit Vater und Sohn? Man sollte euch auf jeden Fall weiterhin, nehme ich mal an, bei, selbst wenn es überflüssig wird, langsam Facebook und Instagram und überall folgen, damit mitbekommt, was ihr macht. Ne? Eure Website, ihr habt auch eine sehr starke Website.
Genau, genau. Die wird, da passiert gerade ganz viel Umbruch und so weiter. Jetzt erstmal das Ladenlokal erstmal soweit abschließen. Dann werden wir weitersehen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben und auch spannend werden. Und
diese Workshop-Ideen sind super.
Ja, genau.
Ja. Okay. Sascha, dann dir noch ein. Du musst jetzt gleich noch in die Heide fahren.
Ich darf jetzt noch in die Heide fahren
zu meiner Familie. Es ist super Wetter gerade zur Zeit.
Du, ganz ehrlich, ich bin heute Morgen war ich draußen. Es war eisekalt, es war Nebel. Da hat man noch ein bisschen den Mond gesehen. Meine beiden Hunde hat das total wahnsinnig gemacht, weil überall Rehe waren.
Guck mal, dann musst du demnächst gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Hat ja auch. Alles klar.
Ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch.